Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Haberseiten Podcast. Wir haben heute die liebe Caro bei uns zu Besuch. Caro kenne ich über einen Podcast, über ihren Podcast mit einer Freundin von ihr, der heißt Bodenlose Ehrlichkeit. Und ich kann diesen Podcast wirklich einfach allen Menschen ans Herz legen, weil es ist bodenlos ehrlich und ich habe größten Respekt davor, was ihr teilt und dass ihr das teilt und ich feiere das sehr, weil das so wichtig ist, dass wir das tun und weil ich aber auch weiß, dass es halt extrem viel Überwindung kosten kann, einfach so, ja, sich so offen zu zeigen und so offen zu sein. Und über den Podcast bin ich dann auf deine Instagram-Feed gestolpert und dann hat mich auch die Arbeit, die du machst, total abgeholt und ich habe da irgendwie mich gleich so verbunden gefühlt, weil da so viele Parallelen einfach auch so zu dem sind, was wir bei Haarweisheiten einfach auch machen. Es ist zwar ein anderer Bereich, aber trotzdem ja irgendwie ganz viel Gleiches dabei und deswegen haben wir dich heute hier, weil wir darüber sprechen wollen mit dir und ja, ein bisschen mehr über dich und deine Arbeit zu erfahren und eben auch die ganzen HörerInnen daran teilhaben lassen wollen, was vielleicht so der verbindende Punkt ist bei uns. Genau, ja, liebe Caro, vielleicht stellst du dich auch selber gleich noch ein bisschen vor, weil du machst ja nicht nur eine Sache, du machst ganz viele Sachen und bevor ich was vergesse, ja, darfst du mal ran und erzählen, wer du bist.
Okay, ja genau, ich bin Caro. Ich will jetzt direkt so anfangen mit, ich bin 28 Jahre alt und ich lebe in Heidelberg. Auch wenn das vielleicht unwichtige Informationen sind. Ja, genau, ich habe den Podcast mit meiner besten Freundin jetzt seit August letztes Jahr. Wir laden jetzt nächste Woche auch unsere 50. Folge hoch. Das ist irgendwie auch krass. Genau, und die Arbeit, die ich jetzt seit fast 2 Jahren mache, ist mit Frauen daran zu arbeiten. Ja, so ein bisschen societal conditioning loszulassen, so ein bisschen, ja, dieses People-Pleasing, das wir irgendwie immer aufgedrückt bekommen und dieses ganze Narrativ von so hast du zu sein als Frau und so hast du nicht zu sein loszulassen und dagegen, ja, doch anzukämpfen. Ich glaube, das Wort kämpfen passt eigentlich immer ganz gut. Wir müssen uns da oft rauskämpfen. Genau, und ich arbeite daran, Frauen, ja, wieder mehr zu sich zu führen, was ich gerade gesagt habe, aber eben auch zueinander. Also ich mache Frauenkreise, ich gebe Retreats für Frauen, ich habe auch schon Programme gemacht online und ich gebe Mentorings, eben genau zu diesem Thema, wenn Frauen sich selber so ein bisschen aus den Augen verlieren, weil die Stimmen außen mal wieder sehr, sehr laut waren und eben auch um gegen, ja, dieses patriarchale Narrativ, dass wir Konkurrentinnen seien, anzugehen, weil das ist einfach sehr schädlich für uns als Einzelpersonen, aber auch für uns als Gesellschaft. Und ja, das ist so ein bisschen mein Lebenswerk sozusagen, mich dem Ganzen zu widmen.
Mega spannend. Ja, auch erstmal herzlich willkommen von mir. Und ich kenne
Danke.
ja deine Arbeit noch nicht so gut, deswegen bin ich jetzt auch total gespannt. Und bevor wir da noch ein bisschen mehr eintauchen, würde es mich aber jetzt total interessieren, auch mal über deine Haarpflege zu sprechen. Magst du da mal erzählen, wie sieht denn da gerade so deine Haarpflegeroutine aus
Ja,
aktuell?
voll gerne. Also ich habe irgendwann, ich hatte als Kind schon so Locken und dann war ich ganz lange davon überzeugt, dass ich keine Locken hätte und hatte so Puffy-Hair und dann habe ich mir eine Dauerwelle machen lassen. Und dann sind sie sehr, sehr trocken geworden und daraufhin habe ich dann angefangen, so ein bisschen mehr zu pflegen. Und meine aktuelle Haarroutine ist, dass ich alle 2 Tage ungefähr wasche mit Shampoo von Balea, einfach so ein reinigendes Kopfhautshampoo. Und ich wasche doppelt, also ich wasche immer zweimal mit Shampoo, weil ich sonst das Gefühl habe, mein Fett geht nicht so richtig weg. Und dann mache ich immer noch eine Spülung, Maske, was auch immer, so ein Pott rein auf jeden Fall, der irgendwie gut für diese Curly Girl Method ist. Und je nachdem, wie viel Nerv ich da noch habe, mache ich entweder noch ein bisschen Leave-in Conditioner rein oder wenn ich richtig viel Zeit und richtig viel Lust habe, dann dippe ich auch und scrunche das ein und sowas, aber es ist eher selten geworden. Und manchmal mache ich mir nachts noch so ein Anti-Spliss-Schutzding drauf. Das hat mir nämlich meine Podcast-Partnerin Liane erzählt, dass das ganz toll ist, damit man sich nachts nicht die Spitzen aufrubbelt oder irgendwie sowas. Genau. Und ich mache mir nachts immer einen Zopf zum Schlafen, damit meine Haare nicht so kaputt gehen. Und das ist auch alles, was ich mache.
Ich fand es jetzt total spannend, dass du erzählt hast, als Kind hattest du so Locken und dann wurden die so puffy. Also ich nehme an, als du ein Baby warst, ein Kind, hattest du noch nicht so viel mit Shampoo zu tun und Pflegeprodukten. Nee. Und kannst du dich erinnern, als deine Haare so puffy wurden, hat sich da irgendwas an deiner Pflegeroutine geändert? Hast du da was anders gemacht oder wie alt warst du da?
Also es war auf jeden Fall so in Kindheits-Teenie-Jahren, dass ich mich das erstmal wirklich bewusst dran erinnere, so mit dem Übergang, glaube ich, in die weiterführende Schule, so 5. Klasse oder sowas vielleicht. Das war auf jeden Fall auch, also ich habe sehr früh auch angefangen, so zu tönen und zu färben. Das darf man ja heute gar nicht mehr, aber damals durfte man das noch. Und ich hatte auf jeden Fall immer sehr stark getönte Haare. Ich habe sie auch immer geföhnt. Und habe ich damals, ich glaube, ich habe nie Conditioner oder irgendwie sowas benutzt, sondern echt immer einfach nur Shampoo. Und halt damals auch diese aggressiveren. Das ist ja heute, glaube ich, nicht mehr so, dass die so ganz so aggressiv sind, aber ja.
Ich glaube, wo Laila drauf hinaus will, ist vor allen Dingen, kann es sein, dass eine Verbindung entsteht zu der Zeit, wo du vielleicht als Kleinkind noch nicht so viel mit deinen Haaren gemacht hast, weil es halt noch gar nicht so im Bewusstsein war, zu der Zeit, in der es dann auffällig puffig wurde und es vielleicht auch eine Zeit war, wo man dann halt auch anfängt, seinen Körper zu beurteilen und dann halt eben auch anfängt, Dinge dagegen zu tun, wie zum Beispiel halt mehr Produkte zu benutzen oder halt, ja, chemisch zu behandeln, sei es irgendwie Dauerwelle oder Farbe oder irgendwas, weil dann wäre es ja quasi ganz logisch, dass das Haar puffy wird. Weil sobald wir halt anfangen, da irgendwo reinzugehen, verändert sich so die Haarstruktur.
Ja, voll. Und ich habe auf jeden Fall auch voll gegen meine Haarstruktur gearbeitet. Also ich habe sie, wie gesagt, immer geföhnt und ich habe auch zu der Zeit wahnsinnig viel geglättet und gefärbt. Und die waren einfach auch total kaputt zu der Zeit, ja.
Also kleiner Spoiler an dich. Du warst ja jetzt beim Friseur vor ein paar Tagen und hast ja auch in der Story deine schönen Haare gezeigt. Und ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil ihr habt ja die Haare gelockt mit so einem, was war das? So ein Crepe-Lock-Ding irgendwie. Ja. Und ich dachte mir dann danach so, ja, Caro, du kommst jetzt mit dem Look eigentlich so deiner Natur, also deiner Naturstruktur sehr nahe. Also du könntest es wahrscheinlich eigentlich jeden Tag so haben, ohne dass du halt eigentlich irgendwas von außen machst.
Ja, das
und es war witzig, weil du dich halt auch so wohl gefühlt hast und so, hey, oh, voll schön sieht es aus. Und ich und dann so, ja, genau, da... Da kommen wir vielleicht irgendwann mal hin. Ja, genau. Ja, ich finde es voll spannend, vor allen Dingen ja auch, was mich immer so ja fast ein bisschen staunen lässt, ist ja auch oft jetzt gerade so in dem Bereich, in dem du arbeitest, arbeiten wir ja sehr nah mit uns und unserem Körper und sind uns sehr nahe und achtsam und der Körper ist ja oft auch schon so integrierter, also die Körperform, sage ich jetzt mal, da wird ja auch schon viel mehr drüber gesprochen, so hey, alle Körper sind okay und es ist egal, ja, wie groß oder klein der Körper ist. Aber bei den Haaren ist dann, das ist wie so abgeschnitten. Und da ist man dann immer noch so im Außen und man ist immer noch so im Veränderungsmodus. Woran liegt es?
Also mir ist gerade direkt gekommen, als du das gesagt hast, dass, glaube ich, meine Haare auch angefangen haben, eine größere Rolle zu spielen, als ich aufgehört habe, mich zu schminken. Also, und ich weiß das zum Beispiel auch von meiner Podcast-Partnerin Liane, dass das bei ihr auch so ein Thema ist, so dass wenn sie nicht geschminkt ist, dass sie sich dann auf jeden Fall meistens die Haare macht, um sich irgendwie wohlzufühlen. Ja, und ich glaube, dass wenn wir dann die Verknüpfung wiederherstellen zwischen eurem und meinem Thema, dass Haare natürlich auch ganz, ganz viel für viele Frauen so mit dem Thema Weiblichkeit zusammenhängt. Also wie weiblich fühle ich mich durch eben zum Beispiel auch Haarlänge oder Haarstruktur, also das ist ja auch oft was, was von der Gesellschaft und auch ganz viel von Männern so reproduziert wird, dieses kurze Haare sind männlich und lange Haare sind weiblich. Und es sieht männlich aus, in Anführungszeichen, ist natürlich nicht so, aber es sieht männlich aus, wenn eine Frau einen Kurzhaarschnitt hat oder irgendwie sowas. Also es gibt da ja irgendwie immer so eine ganz klare Zuordnung in feminin und maskulin sozusagen. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall viel damit reinspielt.
Ja, also das habe ich hier auch schon öfter erzählt, aber ich sehe es immer wieder bei meinem Kind. Der ist jetzt fast 6 und der hat auch lange Haare. Und der wird einfach so oft für ein Mädchen gehalten. Mhm. Also das ist einfach so krass. Und ihm fällt es halt auch auf und er sagt dann auch immer so, also ich verstehe das gar nicht, ich bin doch ein Junge und wieso denken die das immer alle? Und ich erkläre es ihm halt dann auch, woran das liegt. Und es gibt auch so ein bisschen Aufklärung schon für Kinder auch, die man ganz gut nutzen kann, um das wirklich halt auch an der Wurzel so zu erklären, woran das liegt. Aber es ist halt immer, ich finde es immer noch so krass. Ich meine, Laila, du warst jetzt ja auch voll in der Situation mit deinen kurzen Haaren. Wie hart das noch so verankert ist, die Rollenbilder in Bezug auf Haare. Können wir ja auch auf die Körperhaare eigentlich gleich weitergehen. Ja, toll. Da ist es ja genauso. Und das ist schon voll spannend. Und was ich halt auch immer merke, ist, dass halt an Haaren oft ja auch so ganz viel Emotion einfach dranhängt. Ja, und ich glaube, das spielt halt auch nochmal eine große Rolle, vor allen Dingen auch in Verbindung mit Friseurerfahrungen, die halt oft auch nicht so positiv verlaufen, wie sie vielleicht verlaufen sollten, weil es halt schon ein sensibles Thema halt eigentlich ist.
Ja, ich hab. Nee, sag du ruhig, Laila.
Nee, ich musste auch nur schmunzeln, als du gesagt hast, so als du aufgehört hast, dich zu schminken, waren plötzlich die Haare dann mehr im Vordergrund, weil genau die Erfahrung habe ich auch gemacht, also aber eher so mit dem Haare schneiden, also jetzt nicht irgendwie mit Frisuren oder so, sondern ich habe ja dann gefühlt eine Zeit lang irgendwie jeden zweiten Tag mir den Pony nachgeschnitten oder
ja,
so.
Ja, ich habe ständig Fitzelbilder bekommen von irgendwelchen abgeschnittenen Haaren. Ich habe es schon wieder getan.
Ja, okay. Aber das war echt, das war irgendwie dann so, ja, jetzt fühle ich mich frisch und
ja, voll
spannend.
Ich merke auch, dass also ich habe sehr lange auch kurze Haare getragen. Ich hatte sehr lange einen Bob. In meiner lesbischen Phase nenne ich das immer gerne. Als ich mit meinen beiden Ex-Freundinnen zusammen war, hatte ich so kurze Haare. Und ich habe auch gemerkt, ich habe nämlich auch voll traumatische Erfahrungen gemacht beim Friseur. Ich werde das nie vergessen, mit 12 oder so, glaube ich, als ich einen Stufenschnitt haben wollte und der mir wirklich so 10 cm große Stufen reingehauen hat und ich es ganz schlimm fand. Ich fand es da so furchtbar aus. Ich habe so geheult und meine Mutter wollte mir eigentlich einen totalen Gefallen tun und hat mich zu einem richtig fancy Friseur gebracht. Das war voll der teure Friseurbesuch und ich kam raus und fand es einfach nur furchtbar.
So richtige Treppen, oder?
Boah,
so.
Ganz schlimm, ganz schlimm.
Ich kann es mir vorstellen. Ja.
Und es war, also ich meine, heute denke ich mir, das kann schon schön aussehen. Heute nennt man das ja irgendwie dann, keine Ahnung, Butterfly Cut oder irgendwie sowas und das ist alles ganz beliebt und toll und bla. Damals war es furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Und ich habe da auch wie so eine Angst dann, glaube ich, auch entwickelt, die ich auch definitiv von meiner Mutter irgendwie auch weitergegeben bekommen habe, weil das erste Mal, dass ich kurze Haare haben wollte, das war als Frieda von den Wilden Hühnern damals, als die sich die Haare kurz geschnitten hat. Und ich wollte unbedingt auch dann damals einen Kurzhaarschnitt und meine Mutter ist dann mit mir zum Friseur gegangen und die hatte so Angst, dass es mir nicht gefällt, oder ihr wahrscheinlich eigentlich nicht, dass sie gesagt hat, komm, wir schneiden erstmal einen Bob. Und wenn du dann noch kürzer willst, dann können wir immer noch kürzer schneiden. Und dann hatte ich natürlich den Bob bekommen. Ich glaube, da war ich, ja, vielleicht so 12, 11, 12, irgendwie sowas. Und habe mich natürlich nicht getraut, da nochmal kürzer zu machen, weil ich ja die ganze Zeit auch die Angst von meiner Mutter schon gespürt habe, dass das ja irgendwie doof aussehen könnte.
Das ist ja auch ganz oft beim Friseur so, ne? Also das höre ich voll oft. Also ich, keine Ahnung, von einer Freundin zum Beispiel, ja, sie wollte eigentlich auch relativ kurz die Haare und die Friseure machen das dann einfach nicht.
Die ja,
sagen
die Angst
dann
haben.
So, ja, nee, mach's doch erstmal so schrittweise und so.
Ja, genau.
Auch wenn halt eigentlich die da am Stuhl sitzen so total eigentlich wissen, was sie wollen. Also das ist echt krass. Also ich weiß das auch noch, wie ich mir ganz, ganz kurz mal die Haare beim Friseur geschnitten habe. Ich auch mal so, ja, bist du sicher? Und keine Ahnung. Also ja, es ist echt verrückt, warum man da so, ich finde es schon, ja, ist eigentlich übergriffig fast, ne?
Ja, voll.
Also ich war auch die Friseurin. Also ich habe auch Zeiten in meiner Friseurlaufbahn gehabt, wo ich so Menschen behandelt habe, die vor mir sitzen. Und ich aber Ja, irgendwann einfach so verstanden. Also man merkt ja auch so den Unterschied. Es gibt ja schon auch die Menschen, die kommen und unsicher sind und halt nicht diese Klarheit haben von, ich will das jetzt ab. Und also da geht es halt einfach los. Es ist so sensibel einfach, dieses Thema. Und deswegen bräuchten wir halt auch so viel mehr Zeit für jede Einzelne, die da zu uns kommt, dass man wirklich so dieses Verständnis auch kriegt von, okay, was braucht die Person jetzt wirklich so, ist es jetzt wirklich so, ich muss mir die Haare abschneiden oder ist es eher so eine Übersprungshandlung so? Aber ich finde halt genau diese Zwischenschritte auch, die finde ich so schlimm, weil das auch oft so beim Pony so, ja, ich will ein Pony, ja, mach mal erstmal so ein bisschen und das bisschen Pony wirkt ganz anders als halt Pony oder dein Bob ist ja eine ganz andere Frisur als das Kurz und wenn du dann vielleicht den Bob hast und den findest du aber gar nicht so schön. Und denkst dann, ja, aber wenn ich dann noch kürzer, dann gefällt es mir gar nicht mehr, weil
Ja,
das ist ja
voll.
dann so dieser Gedanke, der aber eigentlich, also es ist ja wieder eine komplett andere Form und ein komplett anderes Feeling, wenn sie dann halt kurz sind.
Ja, ich finde es auch. Mir ist gerade direkt ge gekommen, ich bin ja ausgebildete Kinderkrankenpflegerin. Und wo du gerade sagst, dass es so ein sensibles Thema ist, musste ich direkt dran denken, dass wir in der Ausbildung auch damals gelernt haben. Also Haare abschneiden ist ja auch offiziell Körperverletzung. Also wenn du jemandem die Haare einfach so abschneidest, kann die Person dich theoretisch anzeigen wegen Körperverletzung, was halt bei Kindern im Pflegerahmen sozusagen oder auch wenn du, ich habe in einem Kinder- und Jugendschutzhaus Teil meiner Ausbildung verbracht und da war es zum Beispiel auch so, da hatten wir halt ein Mädchen, oh Gott, die hatte so viel und so dickes Haar und dann hat die Läuse mit reingebracht. Ich dachte, ich schreie. Ich habe dann wirklich 8 Kinder jeden Tag entlaust. Und die hatte wirklich, also die hatte schon, also das waren bestimmt 70, 80 cm lange Haare. Und die hatte, ich glaube, die hatte so pakistanischen Background oder irgendwie sowas. Also damit ihr euch vorstellen könnt, die Menge auch an Haaren, die einfach hinter ihrem Cultural Heritage so dahinter stand. Das war insane. Und da habe ich auch gedacht, am liebsten würde ich ihr die abschneiden. Aber da war halt auch nochmal, haben die nochmal ganz klar gesagt, nur weil sie gerade in unserer Obhut ist, dürfen wir nicht einfach die Haare schneiden, weil das ist offiziell Körperverletzung. Und das finde ich irgendwie auch nochmal, ja, voll den wichtigen Aspekt auch so von der gesetzlichen Definition her, aber eben auch vom Körpergefühl her. Also nur weil wir die Haare nicht spüren, nur weil da kein Gefühl drin ist in den Spitzen am Ende, also an der Kopfhaut ja schon, ist es trotzdem halt ein Teil unseres Körpers. Und wenn da was weg ist, kann man es ja nicht einfach wieder
Ja,
dran
vor
kleben.
allem nimm mal so ein paar von deinen Spitzen in die Hand und dreh die so ganz leicht, du spürst es auf der Kopfhaut.
Ja, stimmt.
Also, die sind zwar, das ist so totes Material, aber sind halt trotzdem unsere Fühler. Und das,
Voll.
ja, das finde ich auch krass, aber auch voll wichtig nochmal. Ich finde, das muss man echt nochmal laut sagen. So, auch bezüglich Kinder. Es ist auch
Ja.
an Kindern Körperverletzung, wenn einfach Haare geschnitten werden. Und das passiert einfach ständig. Und auch da habe ich meine Erfahrungen gemacht, wie das manchmal abläuft im Salon, wenn Kinder, die nicht ihre Haare geschnitten haben wollen, ihre Haare geschnitten bekommen. Und es ist wirklich, also aus der heutigen Sicht und aus meinem heutigen Gefühl heraus, das ist wirklich furchtbar.
Ja, voll.
Und also seid da bitte achtsam und ja, seht einfach die Grenze von eurem Kind und wenn es sich die Haare nicht schneiden lassen will, dann lasst es einfach wachsen. Es
Ja.
ist so egal einfach,
Ich muss
ja.
mich das selber gerade auch stoppen, weil ich habe mich ja auch, also ich habe mir ewig die Haare immer geschnitten und mein Kind hat es natürlich gesehen und wollte dann auch eigentlich voll easy immer die Haare geschnitten bekommen und fand es auch voll cool. Der hat sich dann auch immer auf den Stuhl gesetzt und so. Aber jetzt schneide ich mir ja natürlich die Haare nicht mehr oder rasiere sie mir höchstens nach. Also ich glaube, das ist echt, also ich führe das zurück und jetzt will er plötzlich nicht mehr die Haare geschnitten werden. Und ich finde es auch schade, ich muss mich da richtig stoppen, so, weil das war halt vorher so, ja, go und so. Und jetzt sagt er halt immer klar, nee, will er nicht und so, ne? Also das kann sich halt auch ändern.
Ja, voll.
Ja.
Ja, aber ich glaube, da, weil wir gerade auch schon drüber gesprochen haben, dass Haare irgendwie so viel mit dem Außen zu tun haben. Ich glaube, oh Gott, da muss ich euch gleich auf jeden Fall auch eine witzige Geschichte erzählen. Das ist eine meiner witzigsten Kindheitserinnerungen eigentlich. Aber dass es ja auch da schon so ein Ding ist. Also ich meine, welches Kind hat sich nicht schon mal selber die Haare geschnitten? Das passiert andauernd. andauernd.
Macht halt auch Spaß.
Ja, genau. Und es ist aber dann immer so ein Riesendrama. Oh Gott, wie sollen wir die Haare jetzt retten? Wie siehst du aus? Und genau diese Situation hatte ich auch. Ich glaube, ich war so 3 Jahre alt oder 4. Also so wirklich so die ersten Erinnerungen, die man so gemacht hat. Und ich war bei meiner Tante zu Besuch. Und die hat in so einer Altbauwohnung mit so knarzenden Dielen gewohnt. Und ich war ganz vorne im Zimmer und sie war ganz hinten am Ende des Flurs in der Küche. Und ich habe mir halt die Haare selber geschnitten. Und ich finde diese Erinnerung so witzig, weil ich habe gehört, wie sie Richtung Zimmer kam, nachdem ich mir da den Pony krumm und schief abgeschnitten hatte. Und mein Gehirn war in dem Moment auf jeden Fall noch nicht so weit entwickelt, dass meine erste Reaktion war, oh Gott, und dann habe ich die Haare und die Schere unter die Heizung geschoben. Weil ich nicht geschnallt habe, dass sie ja sieht, dass die am Kopf fehlt. Und sie kam rein, hat mich angeguckt und hat gesagt, oh, Caroline, was hast du getan? Und ich war so, Und dann habe ich auch voll irgendwie, sie hat mir das, ich habe dann nochmal mit ihr drüber geredet und sie hat dann gesagt irgendwie so, oh, was wird deine Mutter sagen? Und ich war direkt so, oh, Mama. Und hat auch, also habe auch voll angefangen zu heulen so. Aber ich fand es einfach witzig, also weil ich mich wirklich genau daran erinnere, wie diese Situation passiert ist und wie ich diese Haare da drunter geschoben habe, in der Hoffnung, dass sie nicht sieht, dass ich mir die Haare geschnitten habe.
Lustig.
Ja, halt. Auch wieder, ne, so, ja, was sagen die Leute und voll. So, das ist echt.
Und auch traumatisierend, auch genau dieses Ding mit, voll. Oh Gott, wie siehst du aus und was macht, deine Mutter bringt mich um, so nach dem Motto, ne, wie soll ich das deiner Mutter erklären, dass du dir die Haare bei mir geschnitten hast mit einer Küchenschere?
Ich sehe das so oft, dass Eltern die Haare oder ihre eigene Haargeschichte oder Mütter, muss man schon fast, also ja, also ich kenne jetzt nur Mamas, bei denen das so ist, die ihre eigene Haargeschichte einfach auf das Kind übertragen. So wenn die Mütter halt irgendwie immer dünne Haare haben und das Kind hat jetzt voll die tollen, dicken Haare, dann muss es die jetzt lang wachsen lassen und schneid die bloß und ab, du hast so schöne lange Haare und hätte ich so schöne lange Haare und ich denke mir immer so, was ist los? Also das kann eigentlich nicht sein, dass es so überschwappt, aber ja, es passiert einfach sehr, sehr oft.
Ja,
weil wir halt auch als Erwachsene uns halt so wenig damit auseinandersetzen. Und ich finde, das ist halt total wichtig, sich dann mal hinzusetzen und wirklich zu überlegen. Ich meine, das merke ich ja in den Beratungen auch immer, so dass dann so Themen halt hochkommen. Ja, und das finde ich dann halt nicht schön. Ja, was ist daran nicht schön oder was? Oder jetzt auch auf dich so bezogen, so dein Fett, ne? Dann, so hast du ja vorhin gesagt, ich muss zweimal waschen, weil sonst geht, also ich habe das Gefühl, mein Fett geht nicht weg. So, dann hört man ja da so ein bisschen raus, ah, okay, du hast eigentlich ein Problem mit deinem Fett. So, also das Fett ist in deiner Assoziation was Ekliges oder was Schmutziges, das muss halt weg, weil das haben wir halt so gelernt.
Ja, voll.
Ja, aber, und da wirklich halt immer zu gucken, so, okay, wieso denke ich das eigentlich und woher kommt dieser Gedanke? Ist das wirklich auch mein Gedanke? Und das eben auch in Bezug auf Optik und auch auf die Haarentwicklung, so die Haare verändern sich ja auch so, ja. Ich meine, gerade wir Frauen sind ja so zyklische Wesen und unser Körper verändert sich unser Leben lang und halt die Haare auch. Die gehen da mit, die verändern sich in einer hormonellen Umstellung, die verändern sich nach ein paar Jahren Lebenszeit und dann nochmal irgendwann, wenn wir älter werden. Und die verändern ihre Farbe und so. Und das gehört einfach so ganz normal so mit dazu. Ja, und dass wir da so ein bisschen mehr offen dafür werden, auch für diese Veränderung und das so anzunehmen, das finde ich halt voll wichtig.
Ja, ich habe auch das Gefühl, so Körperhygiene ist auch was eben auch so viel an Haare geknüpft wird oder auch an sowas wie die Frequenz, wie oft du duschen gehst oder irgendwie sowas. Oder wie viel Deo du benutzt und was für Deo du benutzt und all solche Sachen. Weil ich zum Beispiel, ich war schon immer ein Mensch, die eigentlich alle 2 Tage geduscht hat. Weil ich habe dann auch in der Ausbildung irgendwann gelernt, dass es auch viel besser für die Haut ist, wenn man nicht jeden Tag duscht und sowas. Und trotzdem habe ich das oft erlebt, dass es angeeckt ist, dass Leute irgendwie so waren, wie du duschst nicht jeden Tag. Oder zum Beispiel, ich bin auch so ein Mensch, jetzt oute ich mich hier öffentlich in einem Podcast, ich dusche auch nicht jeden Abend, wenn ich 4 Stunden getanzt habe und viel geschwitzt habe, weil ich bin so ein Mensch, ich stink jetzt auch nicht wahnsinnig doll, würde ich selber behaupten, wurde mir auch bisher immer rückgemeldet. Und wenn ich nicht stinke, habe ich auch nicht das Bedürfnis zu duschen.
Ja. Man also kann das sich ja
wir voll.
Voll, also selbst wenn man stark schwitzt, muss man sich auch nicht duschen. Also ich mache gerade auch viel Sport und da, also ich merke dann schon, dass ich rieche und ich merke dann auch, oh, ich, also meistens dusche ich dann auch, aber ich versuche es gerade auch wieder zu ändern, weil ich gerade eher morgens eher kalt dusche und dann halt nicht zusätzlich noch irgendwie, wenn ich ab und zu abends Sport mache, dann auch nochmal duschen will.
Ja.
Und dann, ich meine, man kann sich auch punktuell reinigen, ne? Dann nehme ich den Waschlappen und wasche mir halt die Achseln, weil da ja, ist, voll. Wo ich halt schwitze und woanders, also ich bin auch nicht der Typ, der dann klatschnass ist am ganzen Körper, sondern halt dann schwitze ich unter den Achseln und reinige mich da und das reicht vollkommen aus, also für mich, ja.
Ja, es ist halt nur Schweiß. Also ja. Es ist einfach nur Schweiß, den da die Haut abbekommt. Und ich meine, wenn es halt kein, also ich denke halt jetzt so ein bisschen an empfindliche Haut. Ich meine, Laila, da bist du eh die Spezialistin. Aber dann, wenn man einfach merkt, okay, ich habe jetzt geschwitzt und meine Haut juckt jetzt, sie reagiert, dann reagiere, aber wenn da nichts passiert und wenn sich das okay anfühlt, dann ist es halt einfach nicht notwendig, das abzuspülen.
Ja, ich habe das auch zum ersten Mal gemerkt, als ich angefangen habe, Hippies zu daten, die alle ja sehr Öko-Shampoo-Duschgel-lastig sind sozusagen und auch tendenziell einfach auch nicht so oft waschen und nicht so oft duschen und sowas. Und auch da habe ich das erste Mal gemerkt, wie Körper eigentlich auch riecht. Also nicht muffig, du hast 15 Tage nicht geduscht, warst auf einem Festival und hast 3 Bierduschen abbekommen, muffig, aber im Sinne von einfach, du schrubbst dich halt nicht jeden Tag mit irgendeinem künstlichen Geruch von oben bis unten ab und sprühst dir dann noch mehr Parfüm oder sowas obendrauf, sondern wie Körper riechen einfach generell. Und ich merke auch, dass ich seitdem auch viel empfindlicher geworden bin, was Parfümstoffe auch einfach angeht. Also ich finde es super unangenehm, wenn zum Beispiel beim Tanzen oder so, ich tanze ja Bachata, was man ja auch sehr nah tanzt, wenn da irgendwie ein Lieder total eingedieselt ist, weil ich dann echt so denke, ich kann das nicht, das stinkt.
Ja.
Ich finde das ekelhaft.
Ja.
Ja. Ich meine, es heißt ja auch nicht umsonst, ich kann dich nicht riechen,
ja.
Zum Beispiel. Also das ist schon auch echt ein großes Thema. Also ich glaube, wir hatten das irgendwann auch schon mal hier, weil wenn wir jetzt, also das geht ja eigentlich bei der Pille auch los, weil die verändert ja auch unseren Körpergeruch schon, ja, so, und ja, sie verändert sowieso alles, aber auch die Körperhygiene, so wenn ich dann halt jeden Tag, und es ist ja dann oft nicht so, okay, ich dusche mich jetzt mit einem Duschgel, das nach irgendwie Sonnenblume riecht, sondern dann kommt ja noch die Bodylotion, die riecht nach Vanille Deo riecht nach kalter Apfel und also halt, man hat so viel dann drauf und dann geht man halt auch ins Dating. Und dann lernt man halt Menschen kennen, die auch riechen, also nach Duftstoffen, künstlichen Duftstoffen. Und dann finden sich vielleicht 2 Menschen, die sich eigentlich gar nicht riechen können.
Voll.
Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, die Geschichte. Also ein Paar, die sich kennengelernt haben, die Frau hat Pille genommen und dann hatten die einen Kinderwunsch, Pille wurde abgesetzt und sie haben sich getrennt. So.
Ja, also, das ist ganz typisch.
Sie konnten sich nicht mehr riechen.
Ja. Es macht ja auch vom Hormonellen her total viel Sinn, wenn man sich das evolutionsbiologisch anschaut, dass wenn du, die Pille gaukelt ja eine Schwangerschaft vor und klar, wenn du schwanger bist, dann bleibst du lieber gebunden mit der Person, die halt gerade da ist, um das Überleben deines Nachkommens zu sichern, als irgendwie alleine dazustehen sozusagen. Aber ich finde das auch ganz, ich fand das super spannend, weil zum Beispiel mein Ex-Partner, der konnte wirklich den krassesten Sport treiben und ich habe gerochen, der stinkt nach Schweiß und ich fand's voll geil. So, ich hätte mich in seiner Achsel, hätte ich mich vergraben können, weil ich das so lecker fand und ich glaube, das ist was viele auch verpassen, weil ganz viele dann eben Leute daten, die sie eigentlich gar nicht riechen können und dann irgendwie denken, grundsätzlich Schweiß ist ekelhaft, aber ich glaube, wenn man ein gutes Match ist, so evolutionsbiologisch, also vielleicht habe ich da auch einfach eine animalische Seite an mir, so, aber ich finde es voll geil, wenn jemand so richtig riecht.
Ich glaube auch dieser Gestank, also wir wissen auch alle, wie eklig es auch riechen kann, so. Aber das ist nicht der natürliche Geruch, weil da ist dann halt irgendwie vielleicht noch Restprodukt mit dabei oder es ist diese Kombination zwischen Produkt und natürlichem Schweiß, Boah. Macht ja wieder irgendeine, genau. Und dann ist es vielleicht auch oft ja alt, also alter Schweiß.
Kalter
Oder es
Schweiß.
kommt halt auch von innen. So, ja, das kann ja auch sein, dass man halt über die Ernährung oder dass im Körper irgendwas halt nicht stimmt. Und dann ist es ja eigentlich voll gut, wenn der Körper halt signalisiert, hey, irgendwas ist gerade aus dem Gleichgewicht,
Voll.
ja. Und ich finde auch, also natürlicher Körpergeruch. Es ist immer noch wichtig, was man anhat, weil wenn man natürlich auch viel synthetische Stoffe
Ja.
trägt, dann stinkt der Schweiß auch anders.
Ja,
Aber
voll.
so natürlicher Schweißgeruch ist einfach schön.
Ja.
Ja, bin ich dabei.
Und bezüglich Hygiene, also will ich noch mal sagen, also man merkt es halt auch in den ganzen Kinderbüchern. Hygiene bedeutet da halt, da ist überall ein Schaumberg, ne? Auf dem Kopf,
Ja.
in der Dusche, dann steht da Seife, Produkte, okay, Seife bin ich auch für, die Hände zu waschen, ja. Aber man sieht halt echt so, ja, das ist Hygiene, so sieht Hygiene aus, so. Also das finde ich schon sehr krass, dass das in fast allen Büchern einfach so dargestellt wird.
Ja, total. Ich habe das auch gemerkt, als ich angefangen habe. Also ich benutze keine Naturkosmetik, aber ich benutze parfümfreie Kosmetik. Und zum Beispiel auch mein Abendwaschgel sozusagen, das schäumt auch nicht. Und das war total komisch am Anfang. Oder auch seit ich wieder eine Badewanne habe, ich bade halt nicht in irgendwelchen Schaumbädern oder keine Ahnung, diese ganzen Kugeln, die man da reinschmeißen kann. So, wenn ich bade, dann bade ich halt in Badesalzen tatsächlich, also in sowas wie Tropenmeersalz oder sowas und Olivenöl. Und ich könnte mir das gar nicht mehr vorstellen, aber es war total komisch am Anfang, so in diese durchsichtige Badewanne reinzuschauen, sozusagen, die eben nicht so wie früher als Kind so mit einem Schaumberg überhüllt war und so, wie man das auch eben von den ganzen Fotos kennt, so diesen ganzen ästhetischen Fotos, wo dann irgendwie die nackten Beine so rausschauen und alles andere ist aber vom Schaum bedeckt und sowas, so
Ja,
das.
genau. Ja, das ist halt in unseren Köpfen
Ja,
einfach drin. Das
voll.
ist so weird. Halt auf vielen Ebenen. Also einfach mal davon abgesehen, dass das Bild an sich weird ist, dass wir das so vermittelt bekommen, aber eben halt auch echt immer zusätzlich mit diesem ganzen Schaum und Pflege. Das ist so nebenbei, ist es nochmal so mitgegeben. Es ist echt krass. Ja. Ich mag jetzt, oder ja, willst du noch was sagen, Laili?
Nee, ich wollte jetzt eigentlich auch überführen zu
Ja, perfekt.
Caro, weil mich würde
Ja.
einfach interessieren, wie du überhaupt dazu gekommen bist, was du so machst.
Oh, ja, ich bin dazu. Ich gebe euch jetzt die Spiri-Antwort, ja? Ich wurde
Immer
gerufen
her.
und bin dem Ruf gefolgt. Also, ich habe.
Lieben wir.
Oh, wartet, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen hier. Oh, mein Gott. So, besser. Ja, ich habe eine Facebook-Werbeanzeige gesehen für ein Yoga-Festival, auf das ich jetzt Ende des Monats auch wieder fahre. Und es war so ein innerer Pull einfach, den ich gespürt habe. Ich war so, ich muss auf dieses Yoga-Festival. Ich weiß nicht warum, aber ich musste auf jeden Fall hin. Und dann bin ich da auch alleine hin. Und es war voll das Abenteuer, weil ich wäre eigentlich mit einer Bekannten gefahren, die konnte dann doch nicht mitkommen. Und dann war ich so, ich gehe da jetzt einfach alleine hin. Und dann habe ich mein Smartphone damals auch zu Hause gelassen. Und dieses Festival ist in der Nähe von Cottbus. Und ich lebe ja in Heidelberg, also das sind schon so 8, 9 Stunden Zugfahrt. Und
Wow.
dann habe ich das alte Nokia von meinem Opi aus den 90ern mitgenommen, habe da die
Geil.
wichtigsten Telefonnummern eingespeichert, habe mir meine Zugverbindung rausgeschrieben. Und bin losgedüst und habe davor noch mit jemandem, der mich mit zurückgenommen hat, die Nummern ausgetauscht und habe ihm eben gesagt, hey, ich bin ab jetzt nur noch da und per SMS erreichbar. Ja, genau, und dann war ich auf diesem Yoga-Festival und da war ich das allererste Mal am Sonntag bei so einem zusätzlichen Frauenkreis. Und das war mega krass, es gab auch nur 20 Plätze. Ich war voll happy, als ich diesen Platz erwischt habe. Und ich wusste bis dato überhaupt gar nicht, was ein Frauenheilkreis überhaupt ist. Das stand da einfach als extra Workshop-Angebot sozusagen, hat, glaube ich, 20 € damals gekostet und ich dachte mir so, ich mache das jetzt einfach mal. Und dann sind wir mit 20 Frauen und ihrem Team, also wir waren, glaube ich, insgesamt 25 Frauen, sind wir dann ja ein bisschen tiefer in den Wald und haben uns da hingesetzt in einen Kreis und sie hat eben angefangen, diesen Frauenheilkreis zu halten und es war super krass, weil es super viel so um ja, das Thema Selbstwert und sowas ging und Ich weiß noch, dass es damals super schockierend auch für mich war, weil die Altersrange sehr, sehr groß war. Also die Jüngste war um die 20 und ich würde sagen, die Älteste war an die 60. Und alle hatten die gleichen Selbstwertprobleme. Und es war super schockierend damals für mich, weil ich mir so dachte, das kann doch nicht sein, das kann doch jetzt nicht meine Zukunft für die nächsten 35 Jahre sein. Dass ich die nächsten 35 Jahre noch genau die gleichen Selbstwertstruggle habe und dann auch immer noch da sitze, sozusagen. Und wir haben mehrere Übungen gemacht, wo wir einfach sehr liebe Sachen zueinander gesagt haben, uns gegenseitig gehalten haben. Und es gab eine spezielle Situation, wo wir da saßen. Sie hat uns, glaube ich, durch eine Meditation geführt und hat dann gesagt, wir sollen vor uns die Hände eben in das Moos, sehr weiches Moos, war ganz toll darauf auch zu laufen und sowas reinstecken und einfach mal Mutter Erde spüren und uns mit ihr verbinden. Und dann ist bei mir wie so ein Damm gebrochen. Und ich habe wirklich, ich glaube, 1,5 Stunden einfach nicht mehr aufhören können zu weinen. Und damals habe ich noch überhaupt nicht verstanden, was da überhaupt passiert ist. Und heute weiß ich, ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben einfach wirklich sicher und gehalten gefühlt. Also so, dass ich richtig loslassen konnte. Und es hat mich wahnsinnig beeindruckt damals. Und dann habe ich am Ende des Jahres für das darauffolgende Jahr, also für 2023, auf mein Vision Board so ein Bild von einem Frauenheilkreis gemacht, einfach weil ich mir dachte, boah, sowas will ich mehr machen. Das fand ich voll schön. Und dann weiß ich gar nicht mehr, wie das überhaupt passiert ist. Dann war ich in Thailand und habe meine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht und habe for whatever reason irgendwie mal nach so einem Women's Circle Facilitator Program oder Training gesucht und war am nächsten Tag, und jetzt kommt der richtige Spirit Talk, war ich bei dem Psychic Medium, also bei einer Hellseherin sozusagen. Und habe mit ihr ja, über meine berufliche Zukunft geredet und habe ihr wirklich nichts erzählt. Also die wusste, dass ich gerade ein Yoga-Teacher-Training mache, aber sonst wusste sie nichts. Und die hat damals gesagt, ja, ich sehe dich irgendwie Kreise leiten. Also jetzt nicht unbedingt Frauenkreise, aber generell einfach Kreise. Und ich war so, ich habe mir gestern ein Frauenheilkreistraining angeguckt und sie war so, ja, das klingt gut, mach das mal. Und ich war so, ja, okay, dann mache ich das jetzt halt. Und ja, dann habe ich dieses Training angefangen und es war eigentlich ursprünglich gar nicht so meine Intention und so bin ich da irgendwie immer weiter reingerutscht, I guess. Hatte damals eine Mentorin, die dann auch gesagt hat, du fängst jetzt direkt mit den Frauenkreisen an. Da habe ich einfach angefangen und ja, so dann irgendwie immer mehr so meinen Weg gefunden da rein sozusagen und bin super happy damit, weil es einfach super schöne und auch sehr erfüllende Arbeit ist, weil ja, es mir persönlich Spaß macht und mich persönlich erfüllt und ich aber auch das Gefühl habe, ich tue was für die Gesellschaft, weil das dieser schwesterliche Zusammenhalt einfach was ist, was wahnsinnig doll fehlt, was super viele Frauen einfach nicht haben, weil wir eben so getrimmt darauf sind, die Beste, die Tollste, die Schönste zu sein, nicht wie andere Frauen zu sein, weil Weiblichkeit ja als sowas Negatives angesehen wird in der Gesellschaft. Und jedes Mal auch begleiten zu dürfen, dass Frauen genau das Gleiche erleben, was ich in meinem ersten Frauenheilkreis damals erlebt habe. Also mich sicher zu fühlen, mich gehalten zu fühlen, wie sich jede Geschichte ja immer so individuell anfühlt und wir immer denken, wir sind alleine mit unseren Problemen. Und dann erzählt irgendwie eine Frau nach der anderen, ja, sowas habe ich auch schon erlebt oder genau das. Oder du erkennst dich irgendwie so in jeder einzelnen Geschichte zumindest teilweise wieder und merkst eben, wir sind in der westlichen Gesellschaft so arg in diesem Hyperindividualismus voneinander getrennt worden, dass wir eben uns so sehr auf die Differenzen konzentrieren, dass wir komplett übersehen, wie viele Gemeinsamkeiten wir eigentlich haben. Und ich bin einfach der tiefen Überzeugung, dass wir die meisten Probleme, die wir haben, psychologisch, aber auch im Allgemeinen, gar nicht hätten, wenn wir nicht verlernt hätten, als Gemeinschaft zusammenzuleben. Weil ich glaube, dass alle unsere Symptome eigentlich Symptome von Mangel an Verbindung sind, von Mangel an Verbindung mit uns selber, aber eben auch mit anderen. Und ja, ich sehe mich da so ein bisschen als, das klingt so überdramatisch nach einem Göttinnenkomplex, aber so als so Heilerin der Erde sozusagen. Also wirklich so die Balance auch wieder reinzubringen, weil wir eben so eine maskulin geprägte Welt sind, dieses Hyperindividualistische und immer nur leisten und immer nur tun und immer nur machen. Ja, und wir irgendwie diese, nach dem Daoismus, also nach Yin und Yang-Lehre sozusagen, dieses ganze Feminine, das ganze Yin so untergegangen ist, dass natürlich die Erde in totaler Disbalance ist. Und ja, ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, dass es Menschen da draußen gibt, die sich dieser Verbindung wieder widmen. Also das haben auch meine Lehrerinnen gesagt, die eben so, von denen ich gelernt habe für Frauenkreise, so der Grundspruch sozusagen in dieser ganzen Red Tent Community, Women's Circle Community ist immer, Women's Circles are gonna heal the world. Und das ist was, was ich auch zu 100% vertrete, weil das einfach die Erfahrung ist, die ich gemacht habe, ja.
Ich habe gerade Gänsehaut.
Ja. Ich unterschreibe das alles, was du sagst, weil das ist der Grund, warum ich zum Beispiel euren Podcast höre. Das ist der Grund, warum ich auch bei den Sirens Collective dabei bin, weil wenn man sich einfach verbindet, also wenn wir, wie, man nennt es, wie ihr wollt, Banden bilden, Woman Circles machen, irgendwas, wo wir Frauen, also wo die Frauenenergie sich verbindet, das ist so heilsam. Und ich weiß noch, du hast mir ja von dem Yoga-Retreat schon mal erzählt, nicht Yoga, dieses Weekend, dieses Festival, jetzt, wo du hingehst, Caro. Und mein erster Gedanke war, oh, so ein Frauenkreis jetzt, ich würde nur noch heulen.
Ja.
Weil ich mir das halt vorstellen kann, wie sich das anfühlt, wenn man in so einem geschützten Raum dann einfach sein kann, dass da wirklich einfach alle Bänne, also alle, ja, sagt man das so, alle Bänne brechen schon, oder?
Dämme,
der Band
Dämme,
bricht,
Dämme,
also
Dämme.
Die,
Dämme.
Ah, die, was habe ich gesagt? Die Bänne.
Euch liebst. Du passt so gut in unseren Podcast auch, Ute. Also Leon und ich finde Sprichwörter ja auch gar nicht, leider. Also, no judgment.
Die Dämme brechen, ach ja, genau. Stimmt. Okay, genau. Und ich finde, also, wenn man das jetzt auch nochmal so, also eine Therapie, ich sage jetzt mal eine Gesprächstherapie, eine tiefenpsychologische Therapie, was auch immer, ist voll wichtig, um irgendwie so, finde ich, so zu ordnen, zu sortieren, seine Gedanken irgendwie klar zu kriegen und auch auf Dinge aufmerksam zu werden, das Sprechen, sage ich jetzt mal so, diesen Austausch, aber dann halt nochmal so auf so einer Fühlebene, auf so einer körperlichen Ebene, das auch zu spüren wirklich, dass man halt sich gegenseitig halten kann, das kann auf jeden Fall die Welt verändern und verbessern. Ja.
Ja, ich glaube, was du auch gerade sagst mit dem Fühlen und dem Spüren, klar, dieses Somatische mit dir selber, also mit dir und deinem Körper in Kontakt zu treten. Aber ein ganz großer Kern meiner Arbeit ist auf jeden Fall auch das Thema Intimität. Weil das, was wir in der heutigen westlichen Gesellschaft als Intimität definieren, ist super oft Sexualität. Und natürlich auch cis-hetero. Sexualität. Das ist irgendwie das, was wir oft mit Intimität verbinden und dadurch verpassen super viele Menschen, Männer wie Frauen, wie alle anderen Geschlechter, Intimität im Alltag, sage ich mal, in anderen Begegnungen. Ob das jetzt in der Familie, kennen wir es vielleicht auch eher nochmal, dass wir vielleicht, keine Ahnung, allein durch die Geburt, vielleicht auch durch Stillen oder Nahrung anreichen, was auch immer, wir schon mit Kindern eben so eine sehr intime Nähe aufbauen. Aber oft verläuft sich die dann, vor allem wenn die Kinder in die Pubertät kommen und wir verpassen platonische Intimität zum Beispiel oder auch sensual touch, nenne ich das immer gerne. Das, was sowas wie massieren oder auch streicheln oder jegliche Form von Anfassen ist, die eben noch nicht dieses hungrig sexuelle ist von ich will dich jetzt auffressen, sondern so dieses hey, ich bin dir gerade gerne nahe. Und wir verpassen diese Art von Intimität auch in Freundschaften. Also Männer sowieso noch mal viel mehr durch einfach die patriarchalen Strukturen, aber Frauen auch. Also super viele, ich kenne so viele Frauen, ich habe so viele Frauen in meinen Räumen, die, ja, das Höchste der Gefühle ist mal so eine Umarmung irgendwie kurz zur Begrüßung. Und ihr kennt das vielleicht auch noch so, ich habe das schon als Teenie gehasst. Wenn man sich so halbherzig zur Begrüßung umarmt hat, wenn das immer so dieses war, so dieses, okay, wir berühren uns vielleicht so hinten so einen
Hi.
Kleinen, ja genau, hallo, aber bloß nicht zu nahe kommen und bitte eigentlich nicht den Körper wirklich berühren, so diese Luftumarmungen sozusagen. Das war bei mir früher schon immer so dieses, dann lass es doch gleich. Warum machst du das überhaupt, wenn es dir unangenehm ist, so dann lass es doch einfach. Und das ist aber, wie gesagt, für die meisten schon das höchste der Gefühle. Viele kennen das überhaupt nicht, mit Freundinnen zu kuscheln oder auch sich halten zu lassen einfach mal. Also wirklich halten zu lassen im Sinne von so wie früher. Also ich mache das tatsächlich mit meinen Freundinnen, wenn es denen schlecht geht, dann nehme ich die wirklich wie so in meinen Schoß und nehme die wirklich in den Arm, so wie ich es bei einem Kind eben auch machen würde, so wie ich einen Säugling halten würde. Und es ist wahnsinnig heilsam fürs Nervensystem, wenn es eine Person ist, der du vertraust, da wirklich loszulassen und wirklich Geborgenheit zu spüren. Und eben auch Geborgenheit, die entkoppelt ist von irgendwelchen Erwartungen auf sexueller Ebene, weil das ja auch was ist, was Frauen super oft erleben, dass körperliche Nähe direkt mit der Erwartung, oh Gott, jetzt muss ich sexuell funktionieren, jetzt muss ich meinen Partner sexuell befriedigen können oder ja, diese ganzen Gedanken, die da irgendwie aufkommen. Und Intimität, ja, ist was, was eben über sexuelle Körperlichkeit, aber eben auch über emotionale Nähe hinausgeht, sondern was eben auch so einen somatischen Aspekt hat. Und wir Menschen sind ja, also we're wired like that, we need that. So, es gibt ja diese furchtbaren Studien von vor keine Ahnung wie vielen Jahren, dass Säuglinge sterben, wenn sie keine körperliche Zuwendung bekommen, auch wenn sie alles andere bekommen. Und das ist was, was durch diese Perversion dieses Hyperindividualismus irgendwie verloren gegangen ist oder wir irgendwie vergessen haben, dass das sowas Menschliches eigentlich ist. Und natürlich sind alle verbittert und natürlich gibt es eine Male Loneliness Epidemic, wenn wir alle letztendlich wirklich einsam zu Hause vor unserem Handy hocken und denken, dass das irgendwie echte Connection ist.
Ich habe mich da gleich sofort angesprochen gefühlt, als du das gesagt hast. Also mit Intimität, da habe ich mich auch gleich sofort gefragt, okay, was ist Intimität für mich? Und als erstes kam mir sofort in den Sinn kuscheln. So, weil ich bin auch, ich oute mich jetzt als Kuschelfreak. So, mein Mann und ich sind übelste Kuschelfreaks. Schön. Also, und genau auch so, wie du beschrieben hast, so dieses wie ein Säugling halten. Ich werde auch immer so gehalten und ich finde das auch total schön. Also ich kann das auch nur empfehlen und es schüttet ja auch voll die Glückshormone aus. Und gerade zum Beispiel auch bei Hautkrankheiten ist das total empfehlenswert. Und die Kopfhaut ist halt auch Teil davon. Und da kommen wir dann auch wieder zum Bürsten und zur natürlichen Haarpflege.
Ja, dazu, da würde ich sowieso gerne noch mal mehr von euch dazu hören. Das finde ich auch super spannend, weil ihr immer so von dem Bürsten sprecht.
Ja, also für mich war das auch so, als ich angefangen habe, mir die Haare zu bürsten, war das auch so ein Wow, meine Kopfhaut, ich spüre meine Kopfhaut und das ist ja echt auch so ein Teil, das so wenig Berührung bekommt und das war auch für mich so ein Aha-Erlebnis mit dem Buzzcut dann so richtig einfach mal die Kopfhaut viel mehr zu spüren, so richtig grobflächig, ohne dass da irgendwie viel Haar dazwischen ist, ne? Da muss man sich nicht durchwühlen, sondern man kann sich da einfach berühren, viel einfacher. Und ja, also ich finde auch, wir sollten uns alle viel, viel mehr berühren und streicheln einfach. Das ist echt. Ich merke auch, also ich bin das so, vielleicht war auch deswegen das Stillen für mich so extrem befriedigend, weil ich bin da echt manchmal einfach wie in so einem Glückshai. Also bei Berührung. Ich finde, das ist für mich eins der tollsten Sachen überhaupt, ja.
Ja, das ist ja auch bewiesen mittlerweile, also mehrfach. Ja. Es gibt auch Studien, die eben versucht haben zu vergleichen, was es auch für einen Unterschied macht, ob man sich, also man sagt, ich glaube, es sind mindestens 30 Sekunden, die man sich umarmen soll, bis wirklich Oxytocin ausgeschüttet wird. Und ich meine mich zu erinnern, dass es eine Studie darüber gibt, der Zusammenhang ist zwischen wie lange Paare sich umarmen oder sich auch Aufmerksamkeit schenken, wenn sie vom Alltag nach Hause kommen und der Zufriedenheit in Beziehungen. Und es macht ja auch total Sinn. Also auch so, ich finde vor allem, was du auch gerade sagst, so den Kopf bekommt man auch so selten berührt, ist ja auch was super Intimes, jemanden so nah an das Gesicht ranzulassen auch. Also
und
so
ans Fett.
Ja. So, Hände sind ja auch total weit vom Körper entfernt. Das ist nochmal was anderes, jemandem irgendwie die Hand zu geben. Aber wenn dir jemand über den Kopf streicht oder sowas wie auf den Kopf küssen oder irgendwie sowas, finde ich zum Beispiel auch super intim. Oder ich weiß nicht, ob ihr noch diese Spinnendinger kennt, mit denen man so die Kopfhaut kraulen kann. So. Das ist ja auch was super Intimes einfach.
Ja, das sind wir halt jetzt auch wieder bei der Arbeit vom Friseur. Es ist was super Intimes und es ist was total Empfindliches einfach auch. Und ich finde zum Beispiel auch so, sich oder jemand anderen die Haare zu bürsten, kann auch so intim sein und so ein schöner Moment sein. Oder den Körper zu bürsten, das Gesicht zu bürsten, was auch immer du willst, eine Kopfmassage zu geben, so, das ist ja, ich finde, das macht Spaß und es ist halt auch mega angenehm, so das so zu bekommen.
Ja, ich finde, das ist auch sowas, also so ein Act of Service irgendwie auf eine Art und Weise auch. Ja. Und ja, wenn ich an so richtig wenn meine so romantischste und intimste Vorstellung von etwas ist, ganz oft so dieses, ich sitze in der Badewanne und meine Partnerperson wäscht mir die Haare. Das ist so ungefähr das Intimste und Schönste und Fürsorglichste auch auf eine Art und Weise, was ich mir irgendwie so vorstellen kann.
Ja, das ist krass, weil, also da will ich jetzt auch echt nochmal so auf dieses Sexuelle dann so hin. Das ist wirklich krass, weil ich weiß genau, was du meinst, wie sich dieser Moment so anfühlen kann. Und gleichzeitig weiß ich halt aber auch, dass wenn man das so ausspricht und es kommt dann vielleicht halt außer unserer Bubble irgendwo an, wird es sofort sexualisiert. Mhm. Und das finde ich so traurig eigentlich. Und ich merke das auch schon, dass ich also seitdem ich jetzt Single bin, beschäftige ich mich überhaupt erst damit, dass es eben auch außerhalb einer intimen Beziehung intim sein kann oder eben auch Austausch von Zärtlichkeiten stattfinden können und ob es mal Händchen halten ist oder ob es mal zum Beispiel der Laila kraule ich auch voll gern über den Kopf und so und dann sitzen wir da manchmal und arbeiten zusammen und ich kraule da so ein bisschen den Kopf und so und das ist einfach so schön und ich bin so froh, dass ich auch diese Erfahrung gemacht habe und das jetzt weiß, weil man verpasst sonst einfach, wie du vorhin gesagt hast, du verpasst so viel. Ja, ja und ja, so sich lange zu umarmen, das finde ich auch so schön, sich einfach so diese Umarmung zu schenken und dann halt mal eine Minute wirklich dazustehen und sich so im Arm zu halten, anstatt halt dieses flüchtige, ja, hi, wie geht's dir? So, lass mal kurz drücken. Ja, ja
voll.
Ja. Schön, jetzt will ich schmusen.
Ja, wirklich, ich hab auch gerade gedacht.
So hocken wir nun alle in unserem Wohnzimmer.
Vor unserem Bildschirm.
Naja, das können wir ja noch ändern, ne? Wir haben ja auch noch ein bisschen was vor.
Yes.
Ja, genau, also ich finde es total schön, weil diese Arbeit, die du machst, ja eben durch so eine Arbeit, die wir machen, voll gut unterstützt werden kann und umgekehrt. Also ich finde, unser Arbeitsfeld ergänzt sich halt total gut. Und ich würde sagen, das nutzen wir doch aus.
So machen wir es.
Und bereiten da vielleicht mal so eine Kleinigkeit vor, um das mal auch weiterzugeben, diese starke Verbindung, die man da eben zu sich in dem Fall ja auch viel und auch für die Menschen, die so dann mitmachen, einfach so dann diesen Raum zu halten. Da freue ich mich voll drauf.
Ja, ich freue mich auch.
Bin gespannt, was wir da so noch ausarbeiten. Ja, und ich weiß jetzt nicht, also ich könnte dir jetzt auch noch eine kleine Beratung geben, was du mit deinen Haaren so machen kannst. Bevor wir jetzt hier raussteigen, weil du ja gesagt hast, du würdest da gerne noch so ein bisschen mehr drüber erfahren.
Ja,
und ich kann das jetzt einfach hier mal so im Kollektiv ein bisschen beantworten, weil du ja Fragen hast, sicher, die sehr viele Menschen eigentlich haben dazu. Und ich glaube, das Erste ist halt auch voll wichtig zu wissen. Also ich meine, wir haben ja auch diese Online-Kurse. Das intuitive Haar ist der Online-Kurs zu No Poo oder zur natürlichen Haar- und Körperpflege so ein bisschen. Und Ich finde ja immer, ich kann leichter Dinge verändern, wenn ich einfach mehr Wissen darüber habe. Also wenn ich weiß, warum, wieso, weshalb. Und da ist jetzt ja eigentlich so das Fett von dir so eigentlich auch wieder das beste Beispiel, weil unsere Haare sind ja aufgebaut wie Tannenzapfen, also die haben so Schüppchen außen dran.
Ja.
Und wenn wir unsere Haare mit Produkt waschen, dann entsteht quasi immer so eine Reibung zwischen Produkt und Haar. Das heißt, die Schüppchen öffnen sich dann, das Haar geht so ein bisschen auf, wird brüchiger, wird trockener, steht ab. Und wenn halt dann alle Haare so die, wie soll ich sagen, die Schüppchen so also wenn die abstehen, dann kann sich das Haar halt auch viel leichter so ineinander verhaken, dann verknotet und so weiter und so fort. So, dann hat man so diesen Teufelskreislauf, dann ist man eigentlich schon so drinnen. Und dann muss man ja wieder intervenieren, weil man will ja keine trockenen Haare und man will ja auch, dass die leicht durchzukämmen sind. Und Glanz ist ja auch wichtig. So, dann nehmen wir halt Produkte, die uns das eigentlich wieder geben, was wir uns halt leider durch das Shampoo immer wieder nehmen, ist nämlich ja eben das Fett oder unser Talg, das Sebum, das unsere Kopfhaut produziert. Und wir sagen eigentlich immer, das ist eigentlich so unser Gold, das der Kopf für unsere Haare eigentlich macht, weil das die beste Feuchtigkeitspflege ist für deine Haarlängen. Ja, weil es sehr, also es gibt sehr viel Feuchtigkeit ab und es gibt halt auch diesen Schutz, der ja auf Kopfhaut dann liegt. Das kennst du vielleicht auch aus deiner Ausbildung zur Kinderkrankenschwester. Der Säureschutzmantel auf der Haut
Ja, voll.
braucht 24 Stunden, um sich wieder zu aufzubauen vollständig. Und je nachdem, wie oft man halt dann wäscht, kippt man das halt immer wieder um sozusagen. Und wenn wir dieses Sebum quasi aktiv aufnehmen mit einer Wildschweinborstenbürste, weil eine Wildschweinborstenbürste also ist dem menschlichen Haar am ähnlichsten vom Aufbau und hat deswegen eben diese Eigenschaft, alles, was so auf der Kopfhaut liegt, sei es jetzt alte Haut, Schüppchen oder eben auch der Talg oder Schlackstoffe, Schweiß, nimmt die Bürste mit auf und das Sebum wird quasi durch das Bürsten in der Länge wieder verteilt. Und auch wird deine Haarstruktur, also die Schüppchen, mit jedem Bürstenstrich eigentlich wieder geschlossen. Und je geschlossener das Haar ist, desto weniger Angriffsfläche bietet's und also umso besser kann es auch glänzen, weil halt das Licht dann gut reflektieren kann. Und wenn du jetzt wie bei dir mit deinen Locken, ja, denkst so, hey, nee, aber wenn ich die Locken doch bürste, dann sind die ja weg. Ja, also auch am Anfang kann das schon so zu so einem kleinen Übergang, sag ich jetzt mal, führen, dass halt, weil wenn du jetzt aufhörst, Produkte zu benutzen, kommt ja deine Unterstruktur raus, weil das Haar wird immer freier von Produkten und du spürst so richtig, okay, wie ist mein Haar gerade wirklich? Wie geht's dem? Und dann kann es sein, dass es sich halt trockener zeigt als jetzt, weil halt eben kein Produkt mehr drauf liegt, das so Feuchtigkeit suggeriert, ja. Das ist ja die Curly Girl Methode zum Beispiel, die arbeitet so, die verpflegt das Haar mit Feuchtigkeit aus Produkten, also vermeintlicher Feuchtigkeit, dass die Locke sich gut entwickeln kann. So, das
Ja.
ist so das Ziel von dieser Curly Girl Methode. Und wir wollen aber, dass das Haar wirklich die Feuchtigkeit hat und genährt ist. Und umso mehr du halt bürstest, desto besser kriegt dein Haar die Feuchtigkeit aus der Kopfhaut und er kann sich dann nach einer gewissen Zeit auch eine Locke oder eine Welle nach dem Bürsten wieder zurückentwickeln. Also die bündelt sich dann wieder nach. Kann vielleicht Laila auch ein bisschen noch dazu erzählen, weil sie hat ja die Erfahrung eigentlich gemacht so. Ich habe ja keine Locken, aber genau, also das ist so der klassische Weg sozusagen, den man dann so geht. Und wenn dann so Fragen aufkommen, wie zum Beispiel so, ja, oh Gott, jetzt sind die voll fettig, ich fühle mich unwohl, was mache ich damit? Dann kann man ja auch immer wieder gucken, so hey, bürstest du richtig, spülst du richtig, kann auch mit der Ernährung, kann man auch wieder gucken, der Zyklus, wo stehst du gerade, bist du PMS, dann ist es vielleicht auch ganz normal, so dann wart mal eine Woche, ob sich's wieder verändert, weil das halt auch voll so mit reinspielt, wie geht's dir, wie viel Stress hast du, wirst du
Ja,
vielleicht
voll.
krank oder so, das kann man alles am Haar eigentlich sehen, also ich sehe, wenn ich meine Tage krieg, sehe ich auf dem Kopf, weil meine Haare dann einfach platt sind. So, da ist halt dann das leblos. So. Genau, das ist mal so, ich sage jetzt mal, der grobe Rahmen in dieser Form der Haarpflege.
Es würde mich auf jeden Fall interessieren, wie lange das bei dir gedauert hat, leider, bis es ja.
Nicht lang, also ich paar Wochen, würde ich sagen.
Okay.
Aber es
Also dein
war.
Anfangsweg war halt krass, Laila, so die ersten Wochen, weil da musstest du ja erst so reinkommen eigentlich, ne? Aber als du dann so gecheckt hast, so, was ist
Genau.
da eigentlich
Und
los?
dann war es dann halt
Ja.
auch noch wichtig, der richtige Haarschnitt, weil meine Haare waren alle gleich lang und so, und dann konnten sich die Locken auch gar nicht so richtig entwickeln. Und dann hat mir Udo noch den richtigen Haarschnitt verpasst und dann haben sich meine Haare plötzlich gelockt wie sonst was.
Krass.
Ja.
Und auch spannend, das hat sich ja dann wieder verändert.
Genau, ja. In der Schwangerschaft dann hormonell und dann jetzt, genau, sind sie dann irgendwie wieder glatt geworden. Ja.
Krass. Ja, das mit den Hormonen, das kenne ich auf jeden Fall auch. Also, dass viele Frauen in der Schwangerschaft irgendwie auf einmal Locken bekommen oder sie dann irgendwie weggehen oder irgendwie so, das habe ich auch schon öfter gehört, ja.
Ja, und da dann offen zu bleiben und halt auch diese Veränderung des Körpers in dieser eh schon sehr sensiblen Zeit auch noch so mitzutragen, ist halt schon auch, ja, kann herausfordernd sein,
Ja,
aber
voll.
es ist auch trotzdem wichtig, dass wir eben da das Haar auch nicht ausgrenzen und sagen so, ja, ist auch ein Teil des Körpers, der sich jetzt verändert.
Ja.
Genau, ja. Ich weiß gar nicht, also Laila, bei dir war das ja wirklich so ein paar Wochen, wo du so reingekommen bist mit den Bürsten, wo wir ja selber auch noch gar nicht wussten, weil wir haben ja zusammen eigentlich angefangen, über unsere Erfahrung auch diesen Kurs dann zu kreieren, sozusagen. So, okay, auf was müssen wir gucken? Was für Fragen hatte Laila jetzt? Und dann ging das aber ja echt voll schnell, dass du dann voll so gleich so in Verbindung warst mit deinem Naturhaar, so. Ja. Und es ist halt total individuell. Es ist bei jedem
Ja.
Menschen anders, weil es kommt halt auch nicht nur aufs Haar an. So, wie reagiert jetzt dein Haar auf diese Umstellung? Sondern es ist halt auch immer so wichtig, wie nah ist die Teilnehmerin bei ihrem Warum? Also, warum mache ich das jetzt? So, für wen oder was mache ich das jetzt? Und sich dann eben auch mit diesen, ich sage jetzt mal, Hürden auseinanderzusetzen, die aufkommen können, wie zum Beispiel, jetzt sieht's fettig aus, fühle mich voll unwohl. Was kommt da für Gedanken? Ach ja, andere denken, ich bin ungepflegt, bliblablub, so dass man sich da halt in der Zeit dann damit auseinandersetzen kann. Das ist voll spannend
Ich
und
merke,
das
da
ist halt
kommt bei mir
auch,
auch direkt
ja.
so ein Knoten, so dieses, oh, ich glaube, damit, das würde mir auf jeden Fall
Ja.
schwerfallen, so damit gut
Ja.
umzugehen.
Ja, aber das ist auch gar nicht gesagt, dass das so ist, gell?
Ja, und das
Also.
gehört ja auch dazu, gell? Also man darf sich ja auch mal, das ist halt auch das Ding, man darf sich auch mal unwohl fühlen. Es gibt ja keine negativen Gefühle, es gibt nur unangenehme Gefühle und die vermeiden wir auch gerne als Gesellschaft. Und es ist ja schon wichtig, das auch einfach mal
Zu fühlen,
anzuschauen.
ja.
Ja.
Genau. Ja, und oft ist es ja, wie oft ist es so, dass wir uns Gedanken machen über unser Aussehen und niemand anderem fällt es halt einfach auch auf,
Das ist
so,
jedes Mal mit
also.
meiner Mitbewohnerin, sage ich immer, glaubst du, ich muss jetzt noch irgendwie Trockenshampoo reinmachen oder doch irgendwie duschen? Und sie immer so, ich sehe überhaupt keinen Unterschied. Und ich bin immer so, doch, die sind voll fettig. Und manchmal läuft sie rum und sagt, boah, ich habe jetzt seit 5 Tagen nicht geduscht, meine Haare sehen so ekelhaft aus. Und ich denke mir so, so sehen meine aus, wenn ich einen Tag nicht geduscht habe. What do you mean? Doch, die
Ja,
Fallen voll
auch
komisch. Und ich bin immer
spannend.
so, nee, they look perfectly normal. Also, ja.
Ja.
So
Ja.
schön, dass du bei uns warst.
Ja,
Vielen
vielen
lieben
Dank für die
Dank
Einladung
für das
nochmal.
schöne Gespräch.
Und ja, wir haben noch einiges geplant zusammen und ich freue mich schon drauf.
Ich freue mich auch schon drauf.
Ich mich auch und ich hoffe, ihr alle, die dazuhört, freut euch auch.
Bäder.
Das wird bestimmt richtig cool, also bleibt dran und kommentiert und liked auch immer fleißig unseren Podcast auf Spotify und auch bei Instagram immer schön dabei bleiben. Und falls ihr irgendwie jetzt Fragen habt zu dem Thema oder zu Caro und uns und da vielleicht irgendwie ja was wissen wollt oder so, dann fragt. Sehr gerne. Und dann können wir gucken, dass wir das entweder mit aufnehmen in unsere Planerei
Ja.
oder vielleicht mal irgendwie nochmal uns treffen, um halt Fragen zu beantworten. Wäre ja auch
Yes.
ganz schön.
Ja.
Genau. Ja, dann wünsche ich allen, die zuhören, einen wunderschönen Tag und euch auch. Und dann sehen wir
Ebenso.
uns bald wieder.
Ja, bis ganz
Tschüss.
bald.
Ja,
Ciao, ciao.
tschüssi.